Ja, ich begrüße Sie alle herzlich zu meinem Vortrag hier im Herz der Stadtbibliothek zum Weltfrauentag. Ich bin Lea Flien-Bayer und ich darf Sie die nächsten 20 Minuten mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte zu den Ursprüngen des Patriarchats. Am Ende können Sie dann gerne noch Fragen stellen und auch nach der offenen Fragerunde bin ich noch eine Weile hier und können Sie gerne noch persönlich auf mich zukommen, wenn Sie noch einfach Fragen haben oder Anmerkungen. Ich möchte mich vorab schon mal ein bisschen entschuldigen, meine Stimme wird ab und zu ein bisschen aussetzen, ich bin ein bisschen nervös, aber ich gebe mir Mühe, dass Sie mich alle gut verstehen. Und noch ein letzter Hinweis vorab, ich werde auch sensible Themen ansprechen, wie Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Das kann für manche Zuhörende belastend sein, deswegen hier vorab die Triggerwarnung. So. Was Sie hier hinter mir sehen, ist meine Abschlussarbeit von meinem Studium an der Merz-Akademie in Stuttgart. Da habe ich Gestaltung, Kunst und Medien studiert und da ich mich eben besonders für Informationsgrafiken interessiere und auch für Feminismus, habe ich als Bachelorprojekt diese sozialwissenschaftliche Arbeit mir ausgesucht und dazu recherchiert und das Ganze visualisiert. Und auf welche AutorInnen ich mich beziehe, können Sie alles dort unten in dem QR-Code, ein bisschen klein, aber wenn man den abscannt, dann findet man die ganzen Quellen dazu, falls Sie das nochmal weiter interessiert. Das 4-Minuten-Patriarchat, das ist der Titel. Und Patriarchat ist ja jetzt vielleicht ein Wort, was einem nicht im täglichen Sprachgebrauch unbedingt immer entgegenkommt. Deswegen erkläre ich das mal kurz genauer. Das Patriarchat ist ein gesellschaftliches System, das zuerst einmal in zwei Gruppen einteilt, Mann und Frau, und dann anhand von dieser Einteilung manche Menschen bevorzugt oder benachteiligt. Und bevorzugt werden in dem Fall, Sie ahnen es schon, die Männer, daher auch der Name Patriarchat heißt wortwörtlich übersetzt die Väterherrschaft. Und strukturell diskriminiert werden Frauen, aber auch alle, die nicht in die binäre Zuordnung passen, oder zum Beispiel homosexuelle Menschen oder Transmenschen. Daher auch das kleine Sternchen hinter Frauen. Ich werde aber im Rahmen dieses Vortrags die Bezeichnung Frau und Mann verwenden und meine damit weiblich und männlich gelesene Personen. Ja, strukturelle Diskriminierung, das klingt ja erstmal sehr theoretisch. Wie sieht es praktisch aus? Ein Beispiel, Frauen wurden lange Zeit aus der Politik per Gesetz ausgeschlossen. Und werden es ja auch in manchen Ländern zum Teil immer noch. Und gesetzlich ist es inzwischen in den allermeisten Ländern jetzt erlaubt, dass die Frau an der Politik teilnimmt, aber gesellschaftlich steht ihr trotzdem noch viele Hürden im Weg. Und das führt dann zu dem Ergebnis, dass beispielsweise nur in rund 15% aller Staaten eine Frau weiblich, also eine Regierungschefin oder Staatsoberhaupt ist. Ja, also Frauen sind in der Politik und auch in der Führungsposition unterrepräsentiert. Sie verdienen außerdem im Durchschnitt weniger Geld für dieselbe Arbeit und machen zusätzlich trotzdem den Großteil der unbezahlten Arbeit, wie Hausarbeit, Kindererziehung oder Pflege der Angehörigen. Häusliche Gewalt, Femizide, sexuelle Belästigung und Übergriffe betreffen mit großer Mehrheit Frauen. Aber auch, dass Homosexualität in der Mehrheit der Staaten illegal ist, ist ein Faktor in der patriarchalen Gesellschaft. Und für viele wirkt dieser Zustand vielleicht wie etwas, das irgendwie schon immer so war. Und je weiter man in die Vergangenheit geht, desto schlimmer war das wohl. Aber gibt es das Patriarchat wirklich schon immer in der Menschheitsgeschichte? Laut neuesten Theorien von WissenschaftlerInnen ist das Patriarchat eine recht junge Erfindung. Da kommt jetzt diese Uhrzeitleiste unten ins Spiel. Also Sie müssen das jetzt nicht von da, wo Sie stehen, lesen können. Ich nenne Ihnen die Zahlen. Den Mensch gibt es ja schon sehr lange. Die Gattung Homo entwickelt sich seit circa 2 Millionen Jahren. Und wenn man diesen gewaltigen Zeitraum ins Verhältnis setzt mit einem Tag von 24 Stunden, dann ist quasi 0 Uhr der Zeitpunkt von vor 2 Millionen Jahren. Und hier, wo mein Zeitstrahl beginnt, bei 200.000 Jahren, da ist es dann schon 21.36 Uhr. Der Zeitstrahl beginnt erst dort, weil sich zu diesem Zeit der moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, verbreitet Und die ganzen 2 Millionen hätten hier einfach auch keinen Platz gehabt. Genau. Und also zu diesem Zeitpunkt hier gibt es den Mensch eben schon sehr lange. Und der Zeitraum, in dem die Existenz eines Patriarchats belegt ist, die beginnt dann erst dort ganz hinten, das ist das blau markierte, um 23.56 Uhr. Und das heißt, das Patriarchat dauert bisher gerade einmal 4 Minuten. Das gibt einem vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass wenn der Zustand noch nicht so lange hier war, dass der auch wieder umkehrbar ist. Diese Uhrzeit 23.56 Uhr, das ist in Jahreszahlen 3500 vor Christus. Und also natürlich ist es, die Entwicklung ist ein langer Zeitraum, das passiert nicht von einem aufs andere Jahr. Aber in diesem Zeitraum steht das Patriarchat quasi in voller Blüte. Kurz zur zeitlichen Einordnung. Hier beginnt auch die Bronzezeit und Hochkulturen wie Mesopotamien oder das alte Ägypten oder auch das Indus-Tal entwickeln sich hier. Bekannte Stationen wie das Römische Reich oder das Mittelalter, das kommt erst alles noch. Aber das alles findet hier in dem letzten Abschnitt statt, in den letzten 4 Minuten, die das Patriarchat ausmachen. So, was war davor? Weil hier ist ja noch eine ganze Menge Platz. Und was kann man über diesen langen Zeitraum wissen? Dazu ein kleiner Exkurs in die Arbeit von HistorikerInnen. Denn die Forschung von der prähistorischen Zeit, also die Zeit, aus der es noch keine Schrift, also aus der es keine schriftlichen Aufzeichnungen gab, gestaltet sich natürlich wesentlich schwieriger als die Zeit, von der wir dann schriftliche Aufzeichnungen haben. Mittlerweile gibt es aber reichhaltlich Forschungsmaterial und fundierte Theorien. Gerda Lerner zum Beispiel, deren Forschungsergebnisse ich hier wiedergebe, die stützt ihre Thesen auf archäologische Funde wie Werkzeuge, Begräbnisse und Höhlenmalereien. Van Schaik und Michel, die beiden sind ebenfalls im Quellenverzeichnis meiner Arbeit, die beziehen zudem noch die Primatenforschung mit ein, um Rückschlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. So wurde inzwischen die These widerlegt, dass dem Patriarchat ein Matriarchat vorausginge. Also, dass die Frauen davor in denselben privilegierten Positionen waren, wie heute die Männer sind. WissenschaftlerInnen gehen aber davon aus, dass diese Zeit, also hier, von Gleichberechtigung geprägt ist. Da dieser Zeitraum so viel größer ist als das Patriarchat, musste ich den Zeitstrahl in einige Windungen legen. Deswegen ist er hier so geschnörkelt. Es hat aber auch noch einen anderen Grund, und zwar waren die Völker zu dieser Zeit nomadisch. Also die waren nicht sesshaft, sind immer umhergezogen. Und warum das so entscheidend ist, das sehen wir später noch. So, was wissen wir über die lange Zeit hier vor dem Patriarchat? Also die Menschen zu dieser Zeit lebten in kleinen Gruppen und überlebten durch Jagen und Sammeln. Das war aber nicht, wie die weit verbreitete Annahme, aufgeteilt in Geschlechterrollen, also der Mann jagt und die Frau sammelt, sondern jeder half damit, wo er gebraucht wurde, unabhängig vom Geschlecht. Nur so konnte das Überleben der Gruppe gesichert werden. Frauen waren also genauso Jägerinnen wie Sammlerinnen. Bisher hat man die heutigen Geschlechterrollen in die damaligen Steinzeitfunde hineininterpretiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel Waffen als Grabbeigaben bei menschlichen Überresten fand, ging man davon aus, dass es sich hier wohl um einen Mann handeln musste. Dann hat man die Funde aber nochmal erneut untersucht und hat festgestellt, auch Frauen wurden Jagdwaffen ins Grab beigelegt. Kindererziehung war also bei weitem nicht ihre einzige Arbeit. Auch weil sie in sehr viel größeren Abständen schwanger wurden. Weil sie eben durch das Umherziehen immer auf Mobilität angewiesen waren. Und wenn es in einer Sache vielleicht eine Art Arbeitseinteilung gab, dann, dass die Männer hauptsächlich Großwild gejagt haben und die Frauen häufiger in der Heilkunde unterwegs waren. Aber dass auch die Einteilung war laut WissenschaftlerInnen variabel und hat außerdem nicht zu einer Hierarchie geführt. Also es wurde nicht eine Arbeit mehr gewertet als die andere. Aber auch allgemein in den Kategorien Mann und Frau gab es damals nicht so starre Rollen, wie es heute im Patriarchat ist. Geschlechter wurden damals diverser ausgelebt. Und was den Menschen besonders überlebensfähig gemacht hat, war seine hypersoziale Psychologie. Und daher hat die Evolution dafür gesorgt, dass Menschen zu allen Geschlechtern romantische und auch lustvolle Gefühle entwickeln können. Das stärkt dann die Bindung der Gruppe und damit die Überlebenschance. Die Behauptung, nur heterosexuelle Beziehungen seien natürlich, ist somit nicht richtig. Die hypersoziale Bindung hat außerdem dafür gesorgt, dass Kinderaufziehung immer eine gemeinschaftliche Aufgabe war. Also nicht etwa wie heute, dass jeder zu Hause mit den Kindern auf sich gestellt ist. Man hat sich sogar mit dem Stillen abgewechselt. Ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern um einiges entlastender ist, die Aufgaben so aufzuteilen. So, was ist dann passiert? Das klingt ja erstmal alles ziemlich harmonisch. Warum haben die das nicht einfach so gelassen? Also ganz so harmonisch war es bestimmt auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier erstmal nur die Vorteile von der Gleichberechtigung aufgezählt. Aber die Menschen hatten natürlich trotzdem ein sehr arbeitsintensives Leben und waren häufig großen Gefahren ausgesetzt. Und dann kommt noch ein großer Wendepunkt auf die Menschen zu. Um ca. 10.000 vor Christus, da endet die letzte Kaltzeit und das Klima erwärmt sich langsam. Das stößt dann eine Reihe von Ereignissen an, die dann letztendlich das Patriarchat ins Rollen bringen. Das sehen Sie dann hier in dem gelben Bereich. Da befinden wir uns jetzt. Mit der Zeit ist immer mehr Ackerbau und Tierzucht möglich. Infolgedessen werden die Menschen nach und nach sesshaft. Und das wiederum führt zu einem rasanten Bevölkerungswachstum. Und der wiederum löst dann mehrere Ereignisse parallel aus. Zum einen drängen die vielen Menschen den Großwildbestand zurück, der sowieso schon unter der Klimaerwärmung leidet. Und die Männer verlieren dadurch das Ansehen, weil das Großwildjagd war ja ein bisschen mehr ihre Aufgabe. Und damit verlieren sie halt einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft. Die Kompensation ist aber nicht weit weg, denn durch die vielen Menschen und das nun erfundene Eigentum muss der Besitz ja auch irgendwie verteidigt werden. Und das ist die Chance, die Wichtigkeit der Männer zurückzugewinnen. Der Jäger wird jetzt zum Krieger und Männer und ihr gewaltvolles Rollenbild erhalten somit hier einen sehr hohen Stellenwert. Zum anderen drängt die hohe Geburtenrate die Frau in die ausschließliche Mutter- und Hausfrau-Rolle. Männer betrieben Frauenraub und Frauenhandel. Es ging dabei nicht nur um die Frauen selbst, sondern um ihr Fortpflanzungspotenzial. Also weil eben ihre Kinder, die waren Arbeitskräfte und haben das Fortbestehen der Gruppe gesichert. Frauen wurden sogar als Pfand für Schulden benutzt oder als Kriegsbeute versklavt. Und wer als Frau nicht den Schutz von Männern annahm, also nicht heiratete oder sich dem klassischen Rollenbild verweigerte, der wurde mit Deklassierung bestraft. Diese Abhängigkeit hielt sich in vielen Teilen der Welt bis ins 21. Jahrhundert. Und dann gibt es noch die sogenannte Patrilokalität. Das heißt, dass Frauen nach der Heirat zu der Familie ihres Mannes ziehen. Und damit werden sie aus ihrem eigenen Umfeld herausgelöst, verlieren den Rückhalt von ihrer eigenen Familie und sind in gewisser Art und Weise isoliert. Frauen waren dadurch immer enger mit vereinzelten Männern verbunden, wie zum Beispiel ihrem Ehemann oder ihrem Vater, als mit anderen Frauen. Und genau diese Isolation war einer der Hauptfaktoren, die das Patriarchat aufrechterhalten haben. Auch zu diesem Zeitpunkt, also ungefähr 3500 vor Christus, bilden sich erste Machtmonopole, wobei die obersten Positionen fast ausschließlich mit Männern besetzt waren. Und die Religion, die zuvor nicht patriarchal war, wird schließlich zur Männerdomäne erklärt. Und alle erfundenen Ordnungen werden zur Naturgegebenheit erklärt, wie zum Beispiel die monogame Ehe, die Jungfräulichkeit als etwas Ehrbares oder Wertvolles, die Heteronormativität und die Unterordnung der Frau. All das wurde von der Gesellschaft übernommen und als etwas Natürliches gefestigt. Die Frau und ihre Sexualität sind der Besitz des Mannes. Damals empfand man es daher auch als gerecht, dass ein Mann, der eine Frau vergewaltigt, nicht bestraft wird, sofern er die Frau anschließend ihrem Besitzer, also ihrem Vater, abkaufte und heiratete. Der Geschädigte ist also nicht die Frau, sondern der Vater des Opfers als ihr Besitzer. Das mag sehr veraltet klingen, aber leider ist diese Praxis immer noch in ganzen 10 Ländern schwarz auf weiß so im Gesetzbuch verankert. Warum lassen Frauen das mit sich machen? Zum einen, das Patriarchat macht sie abhängig vom Mann und gibt ihnen scheinbar eine Sicherheit. Denn im Tausch gegen ihre Unterordnung und unbezahlte Hausarbeit und sexuelle Dienste erhalten sie wirtschaftliche Versorgung und Schutz, zumindest vor der Gewalt von anderen Männern. Natürlich gibt es vereinzelt Frauen, die sich dagegen wehren, aber eine geschlossene Front entsteht zunächst nicht. Warum? Zum einen, weil Frauen durch die patrilokale Lebensweise voneinander getrennt werden und kaum Zusammenhalt entsteht. Zum anderen, weil sie das System immer wieder selbst weitertragen. Mütter geben patriarchale Werte an ihre Töchter weiter, was ihnen als Moralinstanz auch eine gewisse Macht verleiht. Und viele Frauen stabilisieren das System aktiv, indem sie andere für abweichendes Verhalten verurteilen. Also zum Beispiel, wenn eine Frau mehrere SexualpartnerInnen hat. Das Patriarchat hält sich also nicht nur, weil Männer es durchsetzen, sondern auch, weil Frauen es oft unbewusst mittragen. Um sich aus der Unterdrückung zu befreien, müssen Frauen ihre eigene Geschichte kennen. Früher wussten sie nichts über ihre eigene Geschichte, weil sie nicht erzählt wurde. Das Patriarchat erschien dadurch als eine unveränderbare Tatsache. Und wenn es doch mal Widerstand gab, dann wurde auch dieser nicht erzählt. Und dadurch fühlte sich jede Frau, die sich gegen die Ordnung stellte, allein. Erst heute ermöglicht Bildung ein neues Bewusstsein. Frauen und queere Menschen erkennen, dass ihre Identitäten nicht zwangsläufig an patriarchale Strukturen gefestigt sind. Sie machen sich davon frei. Medien spielen dabei eine große Rolle. Sie helfen, sich zu vernetzen, Ungerechtigkeiten auszutauschen und sich gegenseitig zu informieren. Das ist ein wichtiger Motor für die Emanzipation. Und wenn sich der Fortschritt so weiterentwickelt, könnte es vielleicht, optimistisch gesehen, im Jahr 2300 echte Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern geben. Aber Ungerechtigkeit verschwindet nicht von allein. Man muss sie aktiv bekämpfen und genau das ist die Aufgabe vom Feminismus. Und darauf soll auch der Weltfrauentag aufmerksam machen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Stadtbibliothek, dass ich die Plattform nutzen durfte, um das zu tun. Und ich hoffe sehr, Sie konnten etwas aus meinem Vortrag mitnehmen. Wie schon angekündigt, wäre jetzt noch Raum für offene Fragen von Ihnen. Möchten Sie etwas wissen oder einfach nur etwas loswerden, dann dürfen Sie sich gerne melden. Also auch ich habe schon strukturelle Benachteiligung erlebt, habe das aber lange Zeit nicht erkannt. Man wird ja da so rein sozialisiert, sodass das alles einfach so läuft und man es irgendwie für normal empfindet. Und ich habe dann irgendwann durch die richtigen Verbindungen, die richtigen Kontakte und mich informiert über diese Ungerechtigkeiten. Und diesen Wendepunkt finde ich ganz arg wichtig. Vom Unbewussten zum Bewussten hin, dass man sich darüber bewusst wird. Und den möchte ich gerne anderen Menschen mitgeben. Ich möchte gerne, dass andere Menschen auch diesen Wendepunkt für sich finden. Und deswegen habe ich mich entschieden, so eine aktivistische Arbeit zu machen, damit ich damit Leute erreichen kann. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte.
Gab es irgendwelche Anregungen, zu dieser Krankheit zu kommen, die ich persönlich sehr großartig finde? Gab es da Anregungen? Wie sind Sie drauf gekommen?
Dankeschön. Ich interessiere mich schon immer sehr für Zeitstrahle. Ich finde es immer sehr toll. Und ich habe ein großes Buch gehabt mit vielen Zeitstrählen. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, auch von dieser Ansicht. Das ist eben diese Drei-Seiten-Ansicht. Die habe ich da auch mit rausgenommen. Ja, aber sonst ist das Ganze einfach in einem langen Prozess von Konzeption entstanden mit meinem betreuenden Dozenten zusammen. Dankeschön. Ja. Ja, da gibt es verschiedene Hochrechnungen zu. Es ist natürlich wahnsinnig kompliziert, weil es in jedem Land ganz, ganz unterschiedlich abläuft. Aber es wurde eben die Zeit bisher angeschaut, also die letzten Jahrzehnte, und daraus aus der Entwicklung hochgerechnet, wie lange es dann dauern könnte, bis überall Gleichberechtigung herrscht. Aber es ist eine ungefähre Angabe, ja. Hier war auch noch eine Frage, ja? Ja, klar. Die Frage mit den, wie man auf das Jahr 2300 kommt. Also im Jahr 2300 haben Wissenschaftlerinnen ausgerechnet, dass da Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern herrschen könnte. Und die Frage war eben, wie man da auf so eine Zahl kommt. Und das hat man aus den bisherigen Jahrzehnten in die Zukunft dann gerechnet. Nochmal den letzten Satz.
Die Männer haben in ihrer Bestimmungszeit uns so weit gebracht, dass wir eigentlich das Ende sehen.
Mhm. Ja.
Und 2200 werden wir nicht mehr.
Ja.
Und das heißt, Ende Gelände, und wir bestimmen jetzt mit oder machen als Mehrheit.
Ja, das hört sich gut an. Ich finde auch 2300 ist ein bisschen deprimierend. Also das könnte schon früher passieren. Ja.
Welche Ansätze gibt es denn in der Bildung, denen entgegenzuwirken?
Also ja, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Vor allem halt muss Aufklärungsarbeit geleistet werden. Also was aber auch noch hinzukommt, ist, dass halt auch vielen jungen Mädchen immer noch Bildung verwehrt wird. Auch da gibt es ja viele Organisationen, die sich dafür einsetzen. Das wäre auf jeden Fall erstmal der Grundschritt. Und dann, was halt auch hilft, ist, dass es Vernetzung gibt über soziale Medien. Dadurch passiert dieser ganze Prozess sehr viel schneller. Ja, und ich hoffe, dass es immer mehr Aktivistinnen gibt, die darüber aufklären und informieren. Und dann kann das Ganze noch ein bisschen angekurbelt werden. Das stimmt, da haben Sie recht. Ja.
Dass es eben kein Patriarchat kommt.
Ja, aber auch die Väter sollten da Vorbilder sein.
Absolut.
Für ihre
Absolut.
Söhne.
Wir haben da eine große Möglichkeit, beides zu tun.
Ja, man darf nur nicht zu viel Verantwortung an die Eltern abwälzen, weil Forschende eher festgestellt haben, dass sich das im Umkreis, zum Beispiel die Schule oder sowas, festsetzt. Zum Beispiel auch, wenn die Eltern eigentlich gar keine patriarchalen Strukturen vorleben, kann es trotzdem passieren, dass sich das dann so entwickelt. Aber ja, auf jeden Fall auch die Söhne.
Sie drücken das sehr wild aus. Mein Sohn ist sehr gerne ein Zöpfchen in den Kindergarten gegangen und kam dann irgendwann zurück und hat mir mitgeteilt, dass es so richtig.
Ja, genau, auch sowas ist halt in der Gesellschaft sozialisiert, ja. Ach so, es war eher eine Anmerkung, dass ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Mütter ihren Töchtern das Patriarchat weitergeben, aber eben dann die Anmerkung von der Dame, dass es auch wichtig ist, dass man seinen Söhnen weitergibt, das, also das natürlich nicht das Patriarchat weitergibt, aber das vorlebt, wie man aus den Strukturen ausbricht. Ja, das stimmt. Von mir. Ja, also ich denke, als nächstes würde ich gerne, also Infografiken sind auf jeden Fall mein Gebiet, und als nächstes mache ich wahrscheinlich eine Infografik über die Gender Pay Gap. Da gibt es ja auch immer noch sehr viele polarisierende Meinungen und viel Uninformiertheit. Da würde ich mich wahrscheinlich als nächstes drum kümmern. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Fragen und wünsche Ihnen noch ein schönes Verweilen. Sie können gerne noch mal sich alles in Ruhe durchlesen. Ich bin auch noch eine Weile da. Und Sie können da hinten noch sich durch die Bücher stöbern, oder hier gibt es auch noch Getränke.